direkt aus Europa, Nummer 420, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Praktisch jedes Unternehmen, vom Weltkonzern bis zum kleinen Mittelständler, besitzt heute eine PR-Abteilung oder beschäftigt Agenturen, um die Kommunikation mit den Medien und der Öffentlichkeit zu orchestrieren. Günter Bartsch ist Geschäftsführer von Netzwerk Recherche. Dieser Verein hat sich das Ziel gesetzt, den seriösen, kritischen Journalismus zu fördern. 2013 hat das Netzwerk eine Studie zur Beeinflussung von Medien durch die PR erstellt. Das Ergebnis? Die Mittel und Wege, wie die PR-Anliegen in den Medien lanciert, sind nicht nur äußerst kreativ und vielfältig, sondern mitunter auch durchaus fragwürdig.
Franz Danner zum Beispiel, der ehemalige Pressechef des Automobilherstellers Mazda, gewährte über seinen Anwalt einen seltenen Einblick in das Gebaren der Automobilindustrie. 10 bis 15 Millionen Euro hatte der Pressechef jedes Jahr zur Verfügung. Damit organisierte er unter anderem Events für Autojournalisten aus ganz Europa.
Vordergründig ging es immer um die Präsentation eines neuen Modells,
zitiert die Studie Danners Anwalt.
Doch das war nur die Fassade für luxuriöse Reisen an reizvolle Orte. So organisierte Danner beispielsweise Testfahrten für Redakteure und deren Frauen. Mitsamt Besuch des Wiener Opernballs, den maßgeschneiderten Frack für über 4.000 Euro, gab es gratis dazu.
Damit nicht genug. Im Autojournalismus ist es üblich, Testwagen zur Verfügung zu stellen. Franz Danner beließ es nicht dabei. Er überließ manchen Redakteuren die Fahrzeuge gleich ganz. Bis zum nächsten Modellwechsel.
Die Volkswagen AG spendierte bei den Olympischen Spielen in Peking 2008 mehreren Journalisten einen Flug erster Klasse samt Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel. ThyssenKrupp wiederum bezahlte Journalisten Luxusreisen nach Südafrika. Günter Bartsch vom Netzwerk Recherche findet solche Gepflogenheiten gar nicht lustig.
Das Hauptproblem ist aber halt aus meiner Sicht, dass der Journalist sich angreifbar macht, wenn er halt solche Angebote annimmt, wo man diese Informationen genauso gut in Essen beim Konzern erfahren könnte. Das trägt bestimmt nicht dazu bei, dass das Ansehen von Journalisten und die Glaubwürdigkeit gesteigert wird bei Lesern.
Netzwerk Recherche kritisiert nicht nur Pressereisen und das Verhalten einzelner Journalisten. Auch sogenannte Koppelgeschäfte, bei denen Unternehmen Anzeigen schalten, wenn im Gegenzug ihre Produkte oder Dienstleistungen im redaktionellen Teil wohlwollend erwähnt werden.
Also es ist eindeutig so, dass Unternehmen und Institutionen in den letzten Jahren verstärkt versuchen, Einfluss auf die journalistische Berichterstattung zu bekommen.
Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbandes, verfolgt diese Entwicklung mit Sorge.
Das wird Ihnen im Augenblick auch sehr einfach gemacht, dadurch, dass in vielen Redaktionen akuter Personalmangel herrscht. Und er herrscht deshalb, weil Medienunternehmen an Redakteursstellen sparen.
Ganz anders die PR-Branche. Seit Jahren steigt hier die Zahl der Beschäftigten. Schätzungen zufolge kommt in Deutschland inzwischen auf jeden Journalisten ungefähr ein PR-Mitarbeiter. In den USA sind es sogar schon über 4. Und nicht nur ihre Zahl wächst. Auch die Formen der Einflussnahme werden intelligenter, wie Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband beobachtet.
Die Leute, die bei diesen Agenturen oder auch Pressestellen arbeiten, sind Profis, das muss man neidlos eingestehen. Die verstehen das PR-Handwerk und sie kennen in der Regel die Arbeitsweise von Journalisten.
Christoph Hart war in seinem früheren Leben Redakteur beim Handelsblatt. Heute leitet er die Kommunikationsabteilung beim GDV, dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Im Herbst 2014 hat Hart die komplette Abteilung neu aufgestellt. 26 Personen, mehr als in so mancher Zeitungsredaktion, arbeiten nun in dem gläsernen Großraumbüro daran, das Bild der Versicherungswirtschaft in der Öffentlichkeit zu steuern.
Es reicht nicht mehr aus, dass ein Ihnen bekannter Journalist hier anruft und eine Interesse- oder Themenfrage hat, sondern Sie müssen versuchen, in einem viel stärkeren Maße auch vorgreifend Themen zu setzen und Ihre eigenen Themen zu positionieren.
Vom steigenden Zeitdruck in den Redaktionen profitiert auch Recherche-Scout. Der vor einem Jahr gegründete Dienstleister tritt als Vermittler zwischen Journalisten und Unternehmen auf. Auf der einen Seite können sich Unternehmen, Institutionen oder PR-Agenturen gegen Zahlung einer jährlichen Pauschale in den Recherche-Scout-Pool einkaufen. Auf der anderen Seite stehen Journalisten, die auf der Suche nach Informationen sind. Ihre Anfragen stellen sie per E-Mail. Recherche-Scout leitet sie dann an passende PR-Abteilungen aus dem Pool weiter. Martin Fiedler, einer der beiden Geschäftsführer.
Der Journalist nutzt in der Regel das Netz, die ersten beiden Seiten von Google, ein paar Datenbänke, die man kennt. Dann nutzt man seine eigenen Kontakte. Das sind vielleicht ein paar Verbände, das sind ein paar Leute aus der Branche. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Welt halt relativ klein wird und auch immer die gleichen Unternehmen, die gleichen Experten zu bestimmten Themen in den Medien sind. Und die große, weite Welt, die da draußen noch ist, die findet der Journalist, wenn er vom Schreibtisch recherchieren soll, halt nicht mehr. Und diese Möglichkeit bekommt der Journalist mit dem Recherche-Scout wieder, weil sich bei ihm auch Leute melden, an die er selber hätte gar nicht denken können, weil er die nicht kennt.
Profitabel scheint das vor allem für PR-Abteilungen. In der stetig wachsenden Flut von Informationen wird es für sie immer schwieriger, Journalisten zu erreichen. Pressemitteilungen landen in den meisten Fällen unbesehen im Papierkorb. Bei Recherche-Scout können PR-Leute nun gezielt auf Anfragen antworten. Der Münchner Dienstleister hat nach eigenen Angaben bereits eine hohe dreistellige Zahl von Unternehmen und PR-Agenturen in seinem Pool. Über 1200 Journalisten nutzen den Dienst. Doch es gibt auch Kritik, unter anderem von Günter Bartsch vom Netzwerk Recherche.
Mit Recherche hat das aus unserer Sicht halt nichts zu tun, sondern eigentlich ist es im Grunde das Gegenteil davon, weil gerade im Journalismus gehört ja die Auswahl der Ansprechpartner und der Experten und so weiter. Ja, wenn dann diese Auswahl quasi jemand anderes trifft und das auch noch auf einer kommerziellen Basis, nämlich davon gesteuert, wer bezahlt, bekomme ich natürlich nicht das Bild, das ich haben möchte.
Der Einfluss der klassischen Medien schwindet. Bislang besaßen sie ein quasi Informationsmonopol. Sie bestimmten, welche Nachrichten in welcher Form an die Öffentlichkeit gelangten. PR-Leute konnten bisher meist nur hoffen, dass der Journalismus ihre Themen aufgriff.
Mit der digitalen Revolution können sie nun ihre Botschaften so leicht unters Volk bringen wie nie zuvor. Über soziale Netzwerke, Blogs oder eigene Themenportale. Die klassischen Medien benötigen sie dafür nicht. Welche Folgen das für die öffentliche Meinungsbildung haben kann, ist kaum abzusehen. Vor allem, wenn PR verdeckt agiert.
Die Kunden schicken mir entweder fertige Texte oder ich schreibe selbst eine Rezension. Die sollte möglichst so klingen, als hätte ich das Buch auch gelesen. Ich habe mehrere Benutzerkonten. So kann ich auch mehrere Bewertungen für ein Buch abgeben.
Manuela will unerkannt bleiben und äußert sich deshalb nur am Telefon. Die Frau bietet auf Jobportalen im Netz ihre Schreibfertigkeit an. Für 5 Euro pro Rezension schreibt sie, was ihre Auftraggeber wünschen. Das können Buchverlage sein, Hersteller von Elektroprodukten oder Hotels.
Das Hotel war richtig toll und das Frühstück üppig und das für wenig Geld.
Manuela ist nicht die Einzige. In den letzten Jahren floriert das Geschäft mit gefälschten Informationen im Internet. Genaue Zahlen zum Ausmaß des Problems gibt es nicht. Bei Produktbewertungen schätzen Marktbeobachter aber, dass bis zu 30% gefälscht sind. 2007 flog zum Beispiel auf, dass die Deutsche Bahn mehr als 1 Million Euro an eine PR-Agentur gezahlt hatte. Sie fälschte Leserbriefe, Äußerungen in Internetforen und Meinungsumfragen.
Manipulation statt Information. Wie Unternehmen versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sie hörten ein Zeitfragen-Feature von Peter Podjaworsek.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Trümmerfrauen im Wohnungskampf. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus-Stefan Rehfeld.
Kann ich nicht bezahlen. Nee, so ist es ja nicht.
Das ist doch nicht normal. Wir sind hier reingekommen, um unseren Lebensabend zu verbringen. Also wir waren sprachlos.
Das kannst du dir nicht vorstellen. Also das hätte ich mir nicht träumen lassen. Wie oft die beiden Damen es in ihrem langen Leben mal so gesagt haben, wir wissen es nicht. Klar ist aber, die folgende Geschichte hätten sich Ursula Rehnau und Ingeborg Koske nie träumen lassen. Nach 1945 haben beide als Trümmerfrauen den Weg in die Zukunft freigeräumt. Dieser Tage nun, im Alter von 88 und 86 Jahren, sollten sie aus ihren Wohnungen geworfen werden, obwohl ihnen beim Einzug zugesichert worden war, dass sie hier ihr Alter verbringen können. Es bestehe Bestandsschutz. Der Zusicherung folgte später die Erkenntnis, diese Schutzklausel gab es nie. Der neue Eigentümer darf mit der Immobilie tun, was er will. Doch das Unternehmen hatte nicht mit dem Widerstand der betagten Mieter gerechnet. Die setzten sich seit Sommer 2014 energisch gegen die Baupläne zur Wehr. Und es hat sich einiges getan. Peter Podjaworsek erzählt uns die Geschichte zweier couragierter Trümmerfrauen.
Sie befinden sich hier im Moment im Bannkreis des Abgeordnetenhauses von Berlin. Sie machen für mich hier eine Kundgebung, die nicht angemeldet ist. Von daher erteile ich Ihnen jetzt erstmal einen Platzverweis für Ihre gesamte Gruppe. Ich möchte Sie bitten, dem jetzt nachzukommen.
Dezember 2014, vor dem Abgeordnetenhaus des Berliner Senats.
Schade, wir haben nichts dabei.
Ja. Wir hatten gehofft, den neuen Bausenator zu sehen.
Ein Dutzend Frauen und Männer zwischen Mitte 70 und Ende 80 wollen demonstrieren. Unter ihren Mänteln tragen sie knallorangene T-Shirts, darauf ihre Forderung als Buchstabenkette mit großen Lettern. Rückkauf Hansa Ufer 5. Doch die Demonstration ist zu Ende, bevor sie überhaupt angefangen hat.
Und jetzt gehen wir eben wieder nach Hause. Schade. Wir haben nichts erreicht.
Ja. Die Aufnahmen für die Presse sind gemacht und
bereit. Jetzt gehen wir wieder nach Hause.
Ja, jetzt gehen wir nach Hause.
Das kann ja wohl nicht mehr.
Morgen früh ist es in der Zeitung drin.
Hansa Ufer 5. Das ist das Wohnhaus der betagten Protestler. 1975 wurde es am Ufer der Spree als Seniorenhaus mit insgesamt 66 Wohnungen errichtet. Einziehen durfte nur, wer ein geringes Einkommen hatte und einen sogenannten Wohnberechtigungsschein vorlegen konnte. 2007 verkaufte der Liegenschaftsfonds das Gebäude an das Immobilienunternehmen Akelius. Das aus Schweden stammende Unternehmen besitzt über 40.000 Wohnungen in Europa und Nordamerika und es zeigt wenig Interesse, das Gebäude als Seniorenhaus weiterzuführen. Der feste Hausmeisterposten wird abgeschafft. Wohnungen, die frei werden, gehen nicht mehr an Rentner, sondern an jüngere Leute. Für die alten Bewohner ändert sich zunächst nicht viel. Bis April 2014. In einem Schreiben kündigt Akelius plötzlich umfassende Sanierungsmaßnahmen an. Außerdem soll die Miete steigen, auf bis zu 22 Euro den Quadratmeter. Gesalzene Preise, selbst für das boomende Berlin.
Kann ich ja nicht bezahlen.
Das ist doch nicht normal.
Und da sind wir sehr traurig. Wir sehr traurig und so schockiert darüber.
Ingeborg Koske, Hertha Kiso und Gisela Heise sind zwischen 86 und 91 Jahre alt. Die Damen leben seit vielen Jahren am Hansa-Ufer 5.
Hier können sie in Ruhe alt werden.
So warb das Sozialamt Mitte sogar Rentner aus anderen Berliner Bezirken, um in das Seniorenhaus zu ziehen. Im Glauben daran gaben die drei Frauen ihre geräumigen Wohnungen auf und zogen in die kleinen, aber altersgerechten Apartments. Nie hätten sie gedacht, dass sie jetzt, in hohem Alter, erneut ihr Dach über dem Kopf verlieren könnten. Was die drei Frauen besonders empört, nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie es, die als Trümmerfrauen mitgeholfen haben, Berlin wieder aufzubauen.
Da lagen doch, waren doch nun die Steinhaufen und die mussten doch abgetragen werden.
Erinnert sich Hertha Kiso.
Und die Steine sollten wieder verwendet werden und da musste der Putz, der noch dran war, der musste abgeklopft werden mit dem Hammer. Ne? Daher, bis ich dann eines Tages einen Unfall hatte, da ist mir so ein Brocken auf den Fuß gefallen. Da habe ich heute noch eine Narbe drauf auf dem Fuß.
Ihre Nachbarin Ingeborg Koske war knapp 16, als der Krieg zu Ende war.
So sind wir denn hier angekommen, haben dann meinen Vater gefunden und haben wir festgestellt, unser Haus, alles ausgeräumt, alles weg. Naja, und nun fingen wir dann langsam an mit der Arbeit. Und das Steineklopfen, 72 Pfennig die Stunde. Und wenn man das heute sagt und sich das überlegt und sagt, ist das real? Jeder hat versucht, irgendwo eine Arbeit zu kriegen. Ist doch logisch. Wir mussten auch alles aufbauen. Denn meiste waren ja nun die Trümmerfrauen.
Nur Gisela Heise hat es etwas besser getroffen. Ihre Eltern besaßen einen Lastkahn. Und der war nach dem Krieg sehr gefragt, denn LKWs waren fast alle zerstört.
Wir haben mit Trümmer zu tun gehabt, insofern, weil wir mit unseren Frachtkahn aus Berlin rausgefahren haben. Wir wurden dazu verpflichtet. Also Anfang 1947, da wurden wir von Pommern nach Berlin, mussten wir dann nach Berlin fahren, um hier die Trümmer rauszufahren. Da waren so viele kleine Baggerseen, wo sie früher Kies rausgeschöpft haben. Und die wurden dann zugemacht. Und das hat natürlich auch immer furchtbar viel Arbeit gemacht, wenn wir Trümmer drin hatten, die Laderäume sauber machen.
Für die knapp 20-Jährige war das schwere Arbeit. Aber immerhin gab es gutes Geld dafür, anders als bei Hertha Kiso.
Wie wir nun angefangen haben zu arbeiten, da gab es doch die Lebensmittelkarten und da haben wir die Arbeiterkarte bekommen, meine Mutter und ich. Und auf dieser Arbeiterkarte, da gab es auch Weißbrot. Und da haben wir uns dann ein Weißbrot gekauft. Was soll ich Ihnen sagen? Wir haben das ganze Weißbrot in einem Abend aufgegessen. Haben wir gesagt, jetzt ist egal, also jetzt leisten wir uns das. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann sage ich, das ist ja unmöglich gewesen. Aber man war so ausgehungert.
So, 3, 4.
Die Nordseewellen trägen an den Strand, wo die gelben Ginster blühen im Dünensand.
Im Haus am Hansaufer ist im Laufe der Jahre ein fast familiäres Zusammenleben entstanden. Einmal in der Woche treffen sich die Senioren im Gemeinschaftsraum zum Singen oder Skatspielen. Man besucht sich, schaut gegenseitig nach dem Rechten und hilft sich bei Einkäufen oder Behördengängen.
Wo die Möwen schreien, dort im Sturmgebraus, da ist meine Heimat.
Doch wie lange noch? Mieten um 20 Euro den Quadratmeter können und wollen die Bewohner nicht bezahlen. Gar nicht zu reden von den Renovierungsarbeiten, dem Lärm und den anderen Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind. Akelius will das Haus einrüsten, um die Fassade zu dämmen und die Fenster zu erneuern. Ein zweiter Aufzug soll eingebaut werden, die Laubengänge mit Fenstern geschlossen. Oben auf dem Dach soll eine komplett neue Penthouse-Wohnung aufgestockt werden. Diese benötigt einen zusätzlichen Versorgungsstrang quer durch alle Etagen.
Wenn Sie überlegen, 4 Mann haben wir hier im Haus, die sind über 90. Und Akelius hatte das nicht für nötig gehalten, mal zu sagen, wenn wir nur rekonstruieren, dann machen wir das so, damit sie nicht so belastet sind. Nö, da haben sie als Letzte, da haben sie gesagt, ein Dixi-Klo stellen Sie hin. Da ist dann, glaube ich, 8 oder 10 Tage, wo wir kein Wasser haben und keine Toilettenbenutzung haben. Und das ist ja wohl ein bisschen witzig, oder?
Ja, und dann haben sie geschrieben, wenn die Fenster gemacht werden, dass wir die Sachen wegräumen sollen. Davon war keine Rede, dass wir das gemacht kriegen, ja? Wie die sich das vorgestellt haben. So, alte Leute sind doch gar nicht imstande, da irgendwas wegzuräumen. Ja? Und da sollen wir die Türen offen lassen, dass sie immer ein- und ausgehen. Und da ist auch die Gefahr, dass einem da etwas gestohlen werden kann. Und eine Ausweichwohnung, wenn irgendeine Wohnung schon gemacht ist, dann sollen wir da rein. Da frage ich mich, wie das gehen soll. Ja? Wenn man noch jung genug ist, kann man das ja machen. Ja? Das können wir gar nicht überleben.
In einer Baulücke neben dem Gebäude plant das Immobilienunternehmen zudem ein komplett neues Wohnhaus. Bei dem gegenwärtigen Wohnungsmangel in Berlin eine sinnvolle Sache. Das Problem: Die Bewohnerinnen, die mit ihren Wohnungen an das künftige Gebäude angrenzen, werden zugebaut.
Ich wohne gerade an dem Ende, wo der Neubau da hinkommen soll, ja. Da ist uns dann alles abgeschnitten. Dann sitzen wir im Dunkeln. Da wird dann zugemauert und die Bogen im Laubengang, die wollte ja auch zumauern. Also ich finde, das ist unerhört, finde ich, sowas.
Was tun? Rund die Hälfte der Hausbewohner sind Senioren, zwischen 74 und 97 Jahre alt. Wie sollen sie sich gegen die Pläne des Besitzers wehren? Berlin kennt zahllose Beispiele, wo Mieter aus ihren Wohnungen gedrängt werden und Luxussanierungen Platz machen müssen.
Mit uns hat der mit nichts gerechnet. Also ich muss sagen, wenn die Rheinländer nicht hier gewesen wären, wären wir genau über die Klinge gesprungen wie die anderen. Das ist wirklich und wahrhaftig. Alle sagen das, Mensch, wenn die nicht gewesen wären.
Die Rheinländerin, das ist Eva Maria Käs. Ihre Mutter ist vor 2 Jahren aus dem Rheinland ans Hansaufer gezogen. Und die Tochter will sich nicht damit abfinden, dass ihre Mutter und die anderen Senioren mir nichts, dir nichts aus dem Haus gedrängt werden.
Akelius hat ganz lange gebraucht, bis sie überhaupt ins Gespräch gegangen sind mit den Senioren. 2 Monate hat es gedauert, bevor das erste Gespräch für die Mietervertretung eingeräumt wurde. Bei dem Gespräch hat Akelius ganz viel versprochen. Alle möglichen Vergünstigungen und Hilfsmittel und so weiter. Und wir haben das alles aufgeschrieben. Die Seniorenvertretung vom Bezirk Mitte war auch mit dabei. Wir haben das alles, wir haben Gesprächsprotokoll gemacht, haben das zu Akelius geschickt und haben gebeten, dass es bestätigt wird oder eben korrigiert, ergänzt, wie auch immer. Und haben gar keine Antwort darauf gekriegt. Und auf Nachfrage erst wurde uns dann gesagt, wir denken gar nicht daran, dieses Protokoll zu bestätigen. Damit würden wir uns ja festlegen. So, und daraufhin haben wir dann gesagt, so, da müssen wir jetzt an die Öffentlichkeit gehen, das geht nicht.
Gemeinsam mit den Bewohnern wendet sich Eva Maria Käs an die Medien und startet Ende Juli 2014 eine Online-Petition. Innerhalb kurzer Zeit erhalten sie fast 65.000 Unterschriften. Viele Unterzeichner lassen kein gutes Haar am Immobilienunternehmen.
Ich bin ebenfalls Mieter bei der Akelius und bin ebenfalls durch sogenannte Modernisierung betroffen. Die Akelius ist eine Bande von Verbrechern und Schmarotzern.
Mir passiert in München mit Akelius genau das Gleiche. So kann es nicht weitergehen. Diese inhumane Vorgehensweise ist ein Affront gegen das Volk und auf das höchste asozial.
I live in an Akelius building in Toronto, Canada and know firsthand how aggressive this company is.
Akelius ist einer der Investoren, die über Leichen gehen.
Herr Akelius sollte sich was schämen.
Akelius, Abzocker, Blutsauger.
Akelius will solche Anschuldigungen nicht auf sich sitzen lassen. Der auf den Bahamas lebende Inhaber Roger Akelius antwortet auf eine schriftliche Anfrage per E-Mail.
Akelius hat niemals und wird niemals jemanden zwingen, ein Haus wegen steigender Mieten zu verlassen. Unser Team handelt und arbeitet human. Ich weiß, dass andere Immobilienunternehmen aus ökonomischen Gründen alle Wohnungen in einem Haus durchrenovieren und den Mietern höhere Mieten aufbürden. Akelius tut so etwas nicht. Akelius renoviert nur leere Wohnungen. Das heißt, keiner der aktuellen Mieter wird eine höhere Miete bekommen. Ich bin stolz, dass Akelius den Mietern in Berlin hilft, in ihren Wohnungen zu bleiben, mit hohem Komfort und gleichbleibenden Mieten.
Per Hakemann, Geschäftsführer des Berliner Büros, betont, dass es einfach notwendig sei, ein 40 Jahre altes Gebäude instand zu halten und zu modernisieren. Und gemäß deutschem Mietrecht sei es erlaubt, jährlich 11% der Modernisierungskosten auf die Mieter umzulegen. Hakemann gesteht aber auch ein, Fehler im Umgang mit den Bewohnern gemacht zu haben.
Da sind wir leider nicht deutlich genug geworden. Wir verstehen natürlich auch, dass Rentner, insbesondere 90-jährige ältere Damen, nicht alles selbst machen können. Das hätten wir selbstverständlich anbieten müssen. Wir haben nicht deutlich genug gemacht, dass soziale Härtefälle berücksichtigt werden, dass zum Beispiel Rentner mit einer begrenzten Rente diese soziale Härtefallregelung in Anspruch nehmen kann.
Statt 22 Euro den Quadratmeter zahlen die Mieter nur eine moderate Erhöhung. Allerdings nur für den Moment, denn von den geplanten Baumaßnahmen will das Unternehmen nicht abrücken. Die Senioren versuchen deshalb auch politisch Druck zu machen. Denn die Politik ist es, die ihnen die ganze Misere überhaupt eingebrockt hat. Nicht nur, dass ihnen beim Einzug versprochen worden war, hier alt werden zu können, auch beim Verkauf des Hauses 2007 behauptete das Bezirksamt in einem Schreiben:
Allerdings können wir Ihnen schon jetzt versichern, dass der Bestandsschutz Ihrer Mietverträge gesetzlich geregelt ist. Es besteht an dieser Stelle kein Anlass zur Sorge.
Jetzt zeigt sich, diesen Bestandsschutz gab es nie. Der Liegenschaftsfonds hat im Vertrag keinerlei Schutzklauseln für die Senioren aufgenommen.
Dass ihnen die Politik die Möglichkeit dazu gibt, das zu machen, das ist die Schweinerei. Und die stehen jetzt da und sagen, ja, da steht ja nichts im Kaufvertrag. Na klar, wenn da nicht im Kaufvertrag drinsteht, sagt Akelius, Dankeschön, es war mir ein Vergnügen. Ist da Logo?
Ja, also ich danke sehr herzlich, dass ich heute hier da sein darf und mit Ihnen gemeinsam ein Brainstorming, wie man in Neudeutsch sagt, führen kann.
Die Bewohner haben Öcan Mutlu von Bündnis 90 Die Grünen ins Haus eingeladen. Der Bundestagsabgeordnete ist für diesen Fall zwar nicht zuständig, möchte sich aber dafür einsetzen.
Dass der Bezirk seinerzeit, auch der Senat, keinerlei Auflagen dem Investor oder dem Käufer auferlegt hat, dass man froh war, dass man die Seniorenwohnhäuser los ist und auch den Sanierungsbedarf, der da ist, dann quasi nicht mehr selber erfüllen muss als Bezirk oder als Senat. Das ist sehr, sehr bedauerlich und es ist auch sehr bedauerlich, dass im Nachhinein das rauskommt, dass keiner sich Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir denn die Bewohnerinnen des Seniorenwohnhauses.
Ich schüttle jetzt gerade den Kopf, weil offensichtlich hat man sich Gedanken drum gemacht, weil man hat die alten Herrschaften belogen.
Ja, aber das
die haben ja regelrecht Schreiben bekommen, dass in dieser Weise für sie gesorgt werden wird.
Dazu wollte ich, das wollte ich ja gerade sagen. Das sollte der nächste Halbsatz sein, dass man sich keinerlei Gedanken darüber gemacht hat, obwohl die Bewohnerinnen dieses Hauses unter ganz anderen Voraussetzungen auch hier eingezogen sind. Genau. Man hat ihnen auch was ganz anderes versprochen. Und nun ist es jetzt natürlich auch Aufgabe der Politik, deshalb bin ich auch hier, auch wenn es nicht in direkte Zuständigkeit von mir liegt, bin ich gerne hier als Abgeordneter des Bezirks und werde mich auch selbstverständlich dafür einsetzen, dass man mit dem Investor, dass man dem klar macht, dass das, wie er sich das vorstellt, nicht geht.
Die Bewohner möchten, dass das Haus taxiert und zurückgekauft wird, zum Beispiel von einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Außer Absichtserklärungen, auch vom neuen regierenden Bürgermeister Michael Müller, ist von Seiten der Politik bislang aber nichts passiert. Hinzu kommt, Akelius hat an einem Verkauf bislang kein Interesse.
Wir haben nicht die Absicht, Häuser in Berlin zu veräußern, auch nicht Hansaufer.
Nach den Protesten der Bewohner hat das Unternehmen inzwischen alle geplanten Baumaßnahmen für 3 bis 5 Jahre zurückgestellt. Frei werdende Wohnungen werden unrenoviert vermietet. Was das Unternehmen mit der neuen Strategie bezwecken will? Will es möglicherweise nur weiteren Imageschaden vermeiden und abwarten, dass die Wogen sich glätten? Die Bewohner jedenfalls ahnen nichts Gutes.
In 5 Jahren, na, weiß ich nicht, wie viele von uns noch da sind. Die paar, die da vielleicht noch übrig geblieben sind. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier noch 35 Mieter sind, alte. Und ich wette darum, wenn die nach 3 Jahren gucken, dann sind keine 35 mehr, dann sind vielleicht noch 25 oder noch ein paar weniger, dann kicken wir uns längst die Radies hier von unten an. Und dann ab durch die Mitte.
Ich traue die Sache nicht. Ich traue die Sache nicht. Ja? Der will uns wahrscheinlich erstmal ein bisschen beruhigen. Ja?
Tja. Klein beigeben werden die alten Damen jedenfalls nicht. Wo sollten sie auch hin? Eine neue, bezahlbare Wohnung zu finden, ist auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt derzeit fast unmöglich. Andere Sozialwohnungen für Senioren gibt es ebenfalls nicht, zumindest keine, in die die Frauen ziehen könnten.
Mitte hat nicht eine Sozialwohnung mehr, die haben sie alle verkauft. Hier ist eine Kollegin im Haus, die ist, weiß ich nicht, welchen Bezirk hingegangen, wie das hier anfing, und wollte nun in einem anderen Bezirk betreutes Wohnen haben. Wir haben die zu ihr gesagt. Mitte hat alles verkauft, wir nicht. Und das, was wir haben, müssen wir für unsere Leute halten und nicht für Mitte.
Wir kämpfen weiter.
Trümmerfrauen wieder vor Neuanfang statt Altersruhe im Wohnungskampf. Peter Podjaworsek erzählte uns die Berliner Geschichte, die sicher nicht nur in Berlin spielt.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 419.
Ein Rufbus ist ein Linienbus, der nur bei Bedarf fährt. Der Fahrplan steht fest, die Haltestellen stehen auch fest, aber der Bus kommt nur, wenn man rechtzeitig in der Zentrale angerufen hat und ihn sich bestellt hat. Wenn sich niemand angemeldet hat, kommt der Bus nicht, und wenn sich zu wenig angemeldet haben, wird der Bus durch ein Taxi ersetzt. Herr Fischer hat ein Busunternehmen, aber er hat auch ein Taxi. Ob er mit dem Bus oder mit dem Taxi kommt, hängt davon ab, wie viele Fahrgäste sich angemeldet haben. Rufbusse gibt es nicht nur in der Uckermark, sondern auch in vielen anderen Gegenden Deutschlands, in denen die Einwohnerzahl je Quadratkilometer für den öffentlichen Nahverkehr mit Linienbussen zu klein ist. In so dünn besiedelten Gegenden wollen nur morgens und abends oder mittags nach dem Unterricht so viele Schüler zur Schule und nach Hause fahren und so viele Berufstätige zur Arbeit und dann wieder nach der Arbeit nach Hause fahren, dass es sich zu diesen Zeiten lohnt, regelmäßig Busse einzusetzen. Nur bei den anderen Abfahrtszeiten steht dann auf dem Fahrplan, der an den Haltestellen aushängt, der Hinweis, dass man sich zu diesen Fahrten telefonisch in der Zentrale anmelden muss. Aber in manchen Dörfern gibt es schon keine Kinder mehr, die mit dem Bus zur Schule fahren wollen, und wer über 70 ist, fährt auch nicht mehr zur Arbeit. In Gegenden, in denen es so schön ist wie in der Uckermark, kommen Touristen, aber die haben Schwierigkeiten, sich für eine bestimmte Haltestelle, für eine bestimmte Abfahrtszeit rechtzeitig bei der Zentrale für den Rufbus anzumelden. Im Vergleich mit Taxis hat der Rufbus aber den großen Vorteil, dass die Fahrt nicht mehr kostet als im normalen Linienbus. Herr Fischer fährt in der Uckermark einen Rufbus. Bei ihm fahren nur selten Touristen mit. Die meisten Fahrgäste kennt er, und er weiß auch, wer schon mal besondere Wünsche hat. Für eine alte Dame hält er in den Monaten, in denen die Pilze wachsen, unterwegs an einem Baum, an dem zwei- oder dreimal im Jahr ein besonders großer Pilz wächst. Da steigt die Dame dann mal eben aus und geht um diese Kiefer herum, um zu sehen, ob der Pilz schon groß genug ist, um ihn sich zu pflücken. Herr Fischer stammt aus Thüringen. Als er in die Uckermark gekommen ist, war er schon 19 Jahre alt. Aber wenn er von seinem alten Heimatdorf spricht, meint er das Dorf in der Uckermark, in dem er sein Busunternehmen aufgebaut hat. Er sagt, er sei da aufgewachsen, obwohl er da erst seit 22 Jahren lebt. Als 1945 die Russen kamen, sind schon viele in den Westen geflohen, und manche sind lieber in der britischen Besatzungszone geblieben, als in die sowjetisch besetzte Zone zurückzukehren. Dann kam 1949 die DDR. Die Kommunisten wollten keine freien Bauern. Deswegen wurde das Abgabesoll für die Bauern so hoch angesetzt, dass das mehr war, als viele ernten konnten. Aus Angst vor den Kommunisten haben viele Bauern ihren Bauernhof aufgegeben und haben sich im Westen eine neue Existenz aufgebaut. Dann wurden die Bauern gezwungen, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zu bilden. Auf den Bauernhöfen, die zu einer LPG gehörten, sah es dann aber oft schlimm aus, weil alles nur noch der LPG gehörte und niemandem mehr persönlich. Bis zum Ende der DDR ist es in der Uckermark immer stiller geworden, und dann sind auch noch einmal viele in den Westen gegangen. Aber bis Berlin fährt man nur 100 Kilometer, und nun kommen viele Berliner in die Uckermark, um das Landleben zu genießen. Viele haben sich da ein Wochenendhaus gebaut, andere wollen sich da ihren festen Wohnsitz schaffen. Aber das kostet oft mehr, als sie gedacht haben. Da kann es geschehen, dass sich ein Berliner einen Bauernhof kauft, dann aber nicht mehr genug Geld hat, um die Gebäude zu erhalten, und in die Mitte einen Bauwagen stellt, um darin zu wohnen, und die Gebäude darum herum zerfallen. Viele arbeiten 5 Tage die Woche in Berlin und kommen nur am Wochenende. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 419. Danke.